Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn und heute habe ich zwei ganz interessante Gäste bei mir. Es geht ja weiter in unserer PSSM2-MIM-Reihe und heute habe ich die liebe Claudia Benedela, mit der habe ich schon ein paar Trainingspodcasts gemacht und die Daniela Rudnick bei mir. Ich möchte euch ganz kurz vorstellen, Claudia ist Pferdetrainerin und hat sich gerade in dem Bereich sehr viel spezialisiert, möchte ich fast sagen, in den letzten Jahren. Zwangsläufig blieb ja nichts anderes übrig, gell? Und genau. Daniela ist Anästhesistin von Hauptursprungsberuf her und mittlerweile Pferdeosteopathin mit einem ganzheitlichen Konzept und vielen weiteren interessanten Fortbildungen. Vielleicht möchtet ihr euch einfach mal ganz kurz selber vorstellen. Claudia, magst du mal ganz kurz was zu dir sagen?
Ja, gerne. Vielen Dank, Anna. Und Servus aus Wien. Ja, ich bin Reha-Trainerin. Eigentlich komme ich aus der klassischen Dressur und bin dann, wie soll es anders sein, über die Erkrankung meines Pferdes, der leider Gottes ist ein Wallach, der leider nicht mehr lebt, ganz einfach immer mehr in diese Schiene gekommen oder gedrängt worden, weil ich immer wieder, wenn ich etwas getan habe, offene Fragen hatte. Und so ist es ganz einfach dann entstanden. Und das war mittlerweile, meine Güte, schon vor 30 Jahren. Also habe ich da angefangen und das Hilfe. Man wird nicht jünger, aber dafür an Erfahrung reicher. Und das ist etwas, was mir immer mehr vor Augen führt, wie wichtig es ist, dass man sich da wirklich austauscht, dass man da jetzt nicht alleine als Trainerin da hantiert, sondern dass es wirklich ein ganzheitlicher Ansatz sein muss zwischen Bohrhofbearbeitung oder Hufbearbeitung generell. Hufschmied oder Hufbearbeiter, also das ist ganz, ganz gleich. Und dann Therapeuten und Tierärzten natürlich. Das heißt, das ist und der Mensch, also sprich die Besitzerin oder der Besitzer des Pferdes, muss natürlich auch im Boot sein. Ja, so bin ich ganz einfach über viele Fortbildungen, die immer wieder Fragen gehabt und dann habe ich eine Fortbildung gemacht und so. Ich habe sehr, sehr viel Hufkurse belegt. Ich habe diverse klassische Dressurtrainer besucht, Meister besucht. Und so bin ich dann sukzessive immer mehr in die Richtung gegangen. Ja, also das ist so im Groben mein Weg. Und natürlich aufgrund der Problematiken, die sich mit der neuen Pferdezucht dann immer wieder ergeben haben, habe ich dann mein Training zwangsläufig auf die Richtung ganz einfach eingestellt. Plötzlich gibt es diesen Begriff PSSM2 oder MIM, wie es jetzt halt heißt, korrekterweise. Und ja, so bin ich halt ganz einfach in diese Schiene gerutscht worden. Ja, es ist ganz einfach so. Und das Training ist wirklich ganz, ganz anders. Ja. Und man muss ganz einfach ganz andere Schwerpunkte setzen. Aber das werden wir dann im weiteren Vorgehen, nehme ich an, ganz gut da besprechen.
Genau. Vielen Dank, Claudia. Daniela, vielleicht magst du auch noch ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, klar, gerne. Also wie gesagt, komme ich von Hause aus der Schulmedizin. Bin Narkoseärztin, bin aber schon früh mit Osteopathie für mich selber in Berührung gekommen und vor allem da auch mit schon sehr sanfter Osteopathie, kraniosakraler Osteopathie, faszialer Osteopathie. Und ja, das hat mich schon immer sehr, sehr interessiert. Je weniger Impuls es wurde, desto spannender fand ich das alles. Und bin dann aber erstmal den schulmedizinischen Weg gegangen. Das hat mich aber nie so ganz losgelassen. Und so bin ich dann ja letztendlich auch irgendwie gestupst durch meine eigene Stute dann zur Pferdeosteopathie gekommen. Habe eine Ausbildung zur energetischen Pferdeosteopathin nach Salomon gemacht und ja verschiedene andere Sachen dazu. Homöopathie hat schon im Studium, Bachblütentherapie, andere energetische Verfahren jetzt ganz neu. Auch akupunkturorientierte Energiearbeit nach Christian Torp, was ein total spannendes Thema ist. Auch die Einflüsse auf den Bewegungsapparat der energetischen Therapien finde ich einfach super wichtig und super spannend. Ja, und dann lief meine Püppi auf einmal nicht mehr. Die war schon immer schwierig im Training. Ich habe die seit den Fohlen ist und konnte mich da aber aufgrund der Tatsache, dass ich selber Therapeutin bin, relativ lange hinmachen und habe gedacht, ja, das ist ein Paint Horse, die hat viel Muskulatur und das ist normal, dass das alles mal ein bisschen länger braucht. Und was man da halt so sagt, ich konnte die durch die verschiedenen Therapieformen, glaube ich, relativ lange gut kompensiert halten. Mhm. Und dann kriegte sie ihren ersten Schub und ihren zweiten und ich war hochgradig verzweifelt, weil ich dachte, das kann nicht sein. Ich habe mich so viel mit Training beschäftigt. Ich bin selber Therapeutin und mein eigenes Pferd bringe ich mich nicht ans Laufen. Das war eine sehr unschöne Erfahrung und ich war davor schon auf Claudia gestoßen über verschiedene Online-Seminare. Ja, und dann haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten. Erst mit meinem Pferd und ja, dann aber ja, hat sich da einfach in den letzten 2,5 Jahren eine ganz enge Zusammenarbeit entwickelt tatsächlich und wir sind sehr froh über dieses Netzwerk, das man dann da kriegt über die Zeit.
Ja, ja. Da sieht man mal wieder, wie wichtig das ist, einfach, dass man sich vernetzt, gell?
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, und das, was ihr ja beide beschrieben habt, ich glaube, das kennt irgendwie fast jeder Trainer, der zumindest dann mal, wie die Claudia so schön gesagt hat, hineingerutscht wird in ein Umdenken im eigenen Training. Es ist ja immer am Ende des Tages das eigene Pferd. Du hast gerade so, ich habe dich gerade in jedem Wort so gefühlt mit diesem, das eigene Pferd kriegt man dann wieder, da macht man und tut man und kriegt alles Mögliche hin und das eigene Pferd zeigt einem dann immer wieder so, da ist noch was, da musst du dich noch mal ein bisschen umdenken. Ja, genau, ihr habt ja dann angefangen, mit deiner Stute zu arbeiten. Vielleicht, Claudia, magst du mal da ein bisschen gleich erzählen, wie ihr begonnen habt und was dann auch ja, bei euch dann den Umschlag wieder ausgemacht hat.
Ja, also mit viel Luftdruck meinerseits haben wir begonnen.
Das ist mal lustig. Also von mir, du musst doch, ich sitze ja am Laptop, du kennst das ja. Und hättest du die arme Daniela durch die Gegend. Ja, also es war ganz eigentlich witzig, aber dann doch wieder nicht, weil der Grund natürlich ein sehr ernster war. Aber ich habe gesehen, das Problem bei vielen ist, dass die, wenn die Pferde sehr, sehr gebunden gehen, dass man dann wirklich nicht einschätzen kann, braucht dieses Pferd jetzt ein bisschen mehr Aktivität, der Hinterhand, Schub der Hinterhand, oder treibt man die ganz einfach in weitere Verspannung. Mhm. Ja? Und ich bin genauso dazu gekommen, dass ich gesagt habe, du, wir müssen es ganz einfach probieren. Ich bin ja nicht vor Ort, sonst würde ich es ja selber machen. Wir hetzen dich einmal ein bisschen durch die Gegend, das klingt jetzt wirklich dramatisch, aber das hat natürlich langsam angefangen und das Wichtigste überhaupt war, und das muss ich wirklich betonen, waren die Kräubungen. Ja, das heißt, man steckt da ganz einfach den Finger, ich sag's mal so, lapidar unter die Zunge, man fummelt da nicht herum, man lässt ganz einfach nur mal den Finger unter der Zunge liegen und das Pferd kaum im Stand. Ja, und das war für die Stute schon enormen Stress, es war enormer Stress, ja, immer wieder raus, nach ein paar Sekunden wieder rein. Und dann wieder 3-4 Runden Schritt gehen, geführt gehen, ohne dass man mit kaut, dann wieder stehen bleiben, wieder kauen, ein paar Sekunden, 20, 30, dann wieder weitergehen und so. Dann während des Gehens für 2-3 Sekunden ins Maul reingehen, wieder raus. Also die Abwehrreaktion der Stute war wirklich deutlich. Mhm. Ja. Und das ist dann etwas, schaut nicht schön aus, aber ich kann das sagen, es hilft enorm. Es hilft enorm. Du musst schauen, dass du für die Pferde die Probleme, also ich wusste, dass es ein Mim-Pferd ist oder dass es ein Zwei-Pferd ist, das wusste ich. Aber ich weiß als Trainerin nie, jetzt spreche ich mal als Trainerin, nie den Zustand des Pferdes, den aktuellen Zustand. Was überwiegt? Überwiegt jetzt das Mim oder überwiegt jetzt die Aversion des Pferdes, sich zu mental zu lösen? Das eine impliziert ja oft das andere. Das heißt, das Pferd ist ein Fluchttier und wenn das Pferd nicht funktioniert, dann hat es Stress. Ja? Und da ist es eben wichtig, dass man da mit diesen Kauübungen ganz einfach dem Pferd im Stehen sagt, schau, du kannst dich gerne lösen. Wir gehen ganz, ganz langsam dann Schritt. Das ist echt ein Schleichtempo, was man da geht. Also fast, dass das Pferd umfällt. Und so fängt man dann an, langsam ein bisschen Zugang zu bekommen. Dann schaue ich mir ganz genau an, wie die Vor- und Rückführphasen der Vorderbeine ist. Ist das akkurat abrufbar? Ist das ungefähr vorne und hinten gleich oder nicht? Wenn ich merke, vorne macht sie schöne große Schritte, super, weil die Schulterblätter da ganz gut arbeiten. Das heißt, die Hinterhand sagt jetzt ein bisschen, ich kann nicht, okay, und dann kommt eben der Schub. Das ist das, wo wir jetzt am Anfang gelacht haben. Das ist genau diese Situation. Ja, die kann man aber am Anfang nicht abschätzen, weil ich nicht genau weiß, was überwiegt jetzt. Ja. Überwiegt jetzt die Steifheit der Hinterhand, überwiegt der Rücken oder überwiegt zum Beispiel die Rumpfträger vorne. Ja, und bei ihr waren es eben anfänglich, das wechselt ja dann ständig, ja, waren es anfänglich eben die Rumpfträger mit dem sehr, sehr kurzen Hals, überhaupt keine gedehnte Oberlinie, ist ja ganz klar, wenn der Hals kurz ist. Ja, und dann sind wir so ein bisschen auf Schub gegangen. Ja. Das heißt also, da gibt man, was weiß ich, eine am besten gerade, dass das Pferd sich möglichst leicht tut. Und das war die arme Daniela halt, ist dann durch die Halle gehetzt, 40 Meter lang. Und dann Und dann ruhig wieder Schritt, das Pferd beruhigen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Pausen. Ja, schauen, wie das Pferd reagiert und dann wieder ein bisschen anschieben. Ja, so sind wir dann dahinter gekommen. Also, dass das Pferd im Prinzip ein bisschen Schub braucht. Und das, das möchte ich wieder kurz als Trainerin wieder so ein bisschen zurückblicken, das hat mich immer irritiert. Wieso bleibt das nicht, ist das nicht nachhaltig? Ich meine, wenn ich trainiere und ich weiß, was ich tue, denke ich mir, und ich mit demselben Pferd 2 Tage später wieder von null anfange, wieso ist das? Ja, und so habe ich wahrscheinlich schon viel, viel länger mit so muskeldefizitären Pferden gearbeitet, als es mir eigentlich bewusst war, aber trotzdem immer wieder von null angefangen. Ich habe gesagt, du kannst nicht weitergehen, du musst wieder bei null anfangen, das Pferd, das geht nicht, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Und das jetzt rückblickend war ich schon viele Jahre wahrscheinlich davor mit den Pferden schon beschäftigt. Was auch wichtig war, ich habe zum Beispiel keine Biegung von Daniela verlangt. Ich habe gesagt, bitte gerader Hals, ganz gerader Hals, keine Rotation mit dem Hals. Ja, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel der Hals schluckt, beziehungsweise dann der Brustkorb schlucken kann in der Situation. Und wir wollen es dem Pferd so einfach wie möglich halten, dass die Muskelkapazität, die dem Pferd zur Verfügung steht, auch wirklich effektiv für die Durchlässigkeit genutzt wird. Jetzt nicht unbedingt Schub des Schubs willen, sondern dass die Hinterhand, wie bei der Püppi eben, dass die Hinterhand ganz einfach jetzt ein bisschen einmal gefragt war und ein bisschen was tun musste, aber nie über diese Schwelle drüber. Also diesen kurz überschwelligen Reiz setzen, aber dann wieder eher unter diese Schwelle gehen und schauen, dass das Pferd sich wieder beruhigt. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst, gerade bei diesen Pferden, schädigst du die Muskulatur mehr, als du im Endeffekt eigentlich dann gut der Muskulatur und dem Pferd Gutes tust. Ja, so war das.
Ja, wenn ich, genau. Wenn ich da noch was ergänzen kann, weil ich mir vorstellen kann, dass das vielen Leuten so geht, gerade am Anfang des Trainings. Die MIM-Pferde, die sind ja, also ich empfinde das so, wirklich steif mit diesen Muskelschmerzen, gebunden in der Bewegung auf allen 4 Beinen und man hat echt das Gefühl, jeder Schritt tut weh. Die Hinterhand als Motor ist komplett ausgefallen, ja. Meine war auch, und ich sehe das bei vielen MIM-Pferden so, wirklich komplett in der Stemmmuskulatur. Ne, das heißt, die hat sich mit der Vorhand nach vorne gezogen, weil einfach die Hinterhand als Motor nicht aktiv war. Mhm. Da sind natürlich die Kauübungen wahnsinnig effektiv, den Hals zu lösen, die Vorhand zu lösen, um erst dann den Schub abzufragen, dass die Vorhand nicht in die Bredouille kommt. Mhm. Und das ist natürlich dann individuell unterschiedlich, aber ich empfinde das auch heute noch, wenn die Ashley schubig, ich nenne das schubig, weil es keine Schübe sind, die ihr Bewegung unmöglich machen, aber wo ich sehe, hier ist jetzt gerade MIM wieder ein Thema, obwohl sie eigentlich symptomfrei ist, ist es das Allerwichtigste, die auch vor allem die großen Bewegungsmuskeln einmal gut durchzudehnen. Ne? Mhm. Und es geht dann manchmal in einer Einheit sukzessive immer besser, aber manchmal brauche ich dafür auch mal 3 oder 4 Tage wieder, ja, dass ich da wirklich mal wieder das Maximum an Dehnfähigkeit erreiche in den großen Bewegungsmuskeln, die wieder eine große Diagonale hinbekomme im Trab. Mhm. Ja, und dem sind natürlich durch die verkürzte Dehnfähigkeit erstmal Grenzen gesetzt, aber das ist bei meiner das A und O. Da muss man natürlich gut aufpassen, ne? Wie weit man da gehen kann. Und mit der Nachhaltigkeit, am Anfang hat man das Gefühl, man gießt Wasser in einen Eimer mit einem Loch. Also man hat das Gefühl, das bringt überhaupt nichts. Ja? Und ich habe da aber einfach auf die Claudia vertraut. Ich stand aber auch mit dem Rücken zur Wand und habe es gemacht. Und das bringt mir mittlerweile wahnsinnig viel, auch im Kontakt mit Pferdebesitzern, denen ich da helfe, dass ich wirklich sage, ich weiß, wie du dich fühlst. Man fühlt sich wirklich wie so ein Tierquäler, weil das natürlich am Anfang zieht, ja, in der Muskulatur. Mhm. Das Lösen ist für diese Pferde wahnsinnig anstrengend. Es ist wahnsinnig anstrengend, ja. Aber ja, das ist mir bewusst, dass die Leute einem da einen Wahnsinnsvertrauensvorschuss geben. Ja, darüber bin ich sehr dankbar. Aber man muss es tun und man muss es immer und immer wieder tun. Und man muss bei diesen Pferden wirklich sehr oft das ist meine Erfahrung, wirklich am Anfang überschwelligen Reiz in Richtung Dehnung setzen, bis das dann irgendwann nach 4 oder 5 Wochen intensiven Trainings in diese Richtung tatsächlich mal einen Funken von Nachhaltigkeit erfährt, dass am Anfang das Training eigentlich nur Lösungsphase besteht. Ja. Ne? Und alles ist für dieses Pferd speziell zu lernen, wie ich es am effektivsten löse. Ja? Was ich als viel schwieriger empfinde, als ein lockeres Pferd zu korrigieren oder aufzubauen. Ne? Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und dass man dafür das eigene Pferd ein Gefühl dafür bekommt, wie helfe ich ihm in die Losgelassenheit, was bei diesen Pferden einfach viel schwieriger ist, meines Erachtens.
Ich glaube, das ist auch noch was ganz Wichtiges dazu zu sagen, weil ich weiß, dass auch relativ viele Trainer diesen Podcast hören. Und ich finde, man erwischt sich selber dann auch immer wieder dabei, was du auch gesagt hast, Claudia, am Anfang so, wieso, gerade wenn man das Pferd nicht dauerhaft selber in der Hand hat, dass man sich immer wieder denkt, wieso klappt denn das nicht? Stellt sich der echt so dämlich an? Also jetzt mal blöd gesagt, man denkt dann so, das funktioniert doch, wenn ich das Pferd in die Hand nehme, normal funktioniert das super gut und jetzt gebe ich das jemanden anderen zum Tun in die Hand und irgendwie funzelt das nicht. Ja? Und ich finde, ich finde es auch wirklich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, als Trainer, das habe ich auch in einem anderen Podcast mit einer Freundin von mir schon diskutiert, wie schwierig das ist, also mangelhaftes Training, also nicht gutes Training oder irgendwo, wo halt jemand noch nicht so weit ist, zu unterscheiden, wo ist jetzt der Fehler sozusagen im Training und wo ist das Training eigentlich ziemlich, ziemlich gut, aber es ist einfach die Nachhaltigkeit, wie du sagst, dauert echt Wochen und x-mal so lang. Manche Pferde, die nimmst du ja in die Hand und du hast gefühlt, dass die Longe in der Hand und das Pferd ist so, ja klar kann ich das, kein Problem. Und bei den Pferden, ich hatte jetzt ja selber auch, die Stute kennst du auch, Claudia, die Fuchsstute, die große, und das auch, das ist so ein immer wiederwährender Prozess und das ist jetzt nach einem, das war jetzt fast ein Jahr, gell? Ist es so, dass das immer noch, die hat ja auch noch diese Schulterproblematik, du holst das Pferd in die Halle und du siehst wieder gefühlt erstmal kein Schulterblatt und dann, jetzt ist es aber mittlerweile so, dass du an den meisten Tagen machst du 2 Runden mit der und auf einmal machst du plopp, okay, alles da, wo es hingehört, aber würdest du diese Lösungsphase nicht, erstens hättest du sie dir nicht so beinhart erarbeitet über so lange Zeit, würde es nicht gehen, also mit den gleichen Übungen würde es nicht funktionieren und zweitens würdest du dieses am Anfang einmal kurz aufmachen nicht haben oder nicht wirklich jedes Mal ganz rigoros machen, wird es wieder nicht funktionieren und würde sehr schnell wieder bergab gehen. Also das ist schon, das ist, glaube ich, aus allen Perspektiven gesehen echt ein bisschen mehr Zumutung als normales Training.
Ja, nein, deswegen, Reha-Training ist Reha-Training. Also das ist, das heißt ja nicht, dass die Trainer schlecht sind oder irgendwie, das möchte ich immer betonen, sondern das ist ganz einfach, die haben nicht die Erfahrung. Und das Wichtige ist aber, dass man da offen bleibt und dass man trotzdem seinen roten, ich sage es nicht immer roter Faden, dass man seinen roten Faden ganz einfach weiterverfolgt. Und das haben wir noch gar nicht gesprochen, dass die Fütterung so wichtig ist, dass diese Pferde ganz einfach ein spezielles Futter brauchen. Ja, das heißt wirklich abgestimmt. Und wenn man gefühlt jetzt wieder von null anfängt, muss man denken, okay, gut, jetzt war die Nacht echt unter 10 Grad, die ist nicht eingedeckt. Boah, die muss man eindecken. Ja, wo andere sagen, hast du einen Schuss? Ja. Dass ich das Pferd nicht eindecken. Ja, dann hatte ich jetzt wieder so getan. Ja. Dann deck sie halt ein, die 2 Tage, wo sie jetzt, heute kriegt sie wieder 30 Grad, aber dann 8, die 2 Tage vor, und das Pferd geht wieder schlecht. Da sage ich, ja, dann wissen wir das, wir können uns zuordnen, es ist nicht Futter, Gott sei Dank, wir müssen da nichts korrigieren, sondern das war schlicht und ergreifend Wärme, Oberlinie dehnen, runter vom Tempo, langsam machen, dass die dorsale Kette, also von den Ohren bis quasi bis zum Sprunggelenk eigentlich, also die ganze obere Linie bis zu den Sprunggelenken ganz einfach gedehnt wird. Ja? Und die Sprunggelenke deswegen, das habe ich auch noch nicht gesagt, wir haben da mit der Püppi und das mache ich auch mit anderen Pferden, wo ich merke, dass die jetzt eine gewisse Dehnfähigkeit oder ein bisschen gewisse Kapazität haben, um den Rücken ein bisschen aufzuwölben, aber die sehr, sehr lange so steif mit dem Gangbild, mit der Hinterhand waren, da gehe ich ganz einfach in einem Schneckentempo über 4 Stangen, am liebsten 4 Stangen drüber, die wechselseitig erhöht sind, dass sie so ein bisschen über diesen Punkt drüber gehen, beim Winkeln der Hinterhand, wo sie sagen, oh, das zwickt jetzt und das zwickt jetzt und das zwickt jetzt und das zwickt. Gott sei Dank sind die vier Stangen vorbei. Ja? Und da geht man halt so 5-6 Mal rechts herum, 5-6 Mal links herum. Ja? Und damit ist man quasi über diese Muskelschranke quasi drüber und kann dann wieder locker fluffig trainieren, was immer man jetzt für einen Schwerpunkt hat, akkurat in dieser Minute. Ja? Also dieses Einstellen der Pferde, das ist echt eine Challenge. Das ist, und ja. ich bewundere wirklich jeden, der so ein Nimmpferd hat, was da für ein Aufwand betrieben wird, für ein und Herzschmerz betrieben wird. Ja. Ich finde das wirklich großartig. Ja? Ja. Und mir ist es wurscht, wenn die Pferde, ich weiß es, mittlerweile habe ich diesen Stand, dass es mir egal ist, wenn ich zu den Pferden zu halbes Jahr hinkomme und mache immer dieselbe Übungen. Ja. Sage ich, du, pass auf, wir müssen jetzt ein bisschen was anderes machen, Geiten oder irgendwas anderes, ganz egal. Ja, jedenfalls gehe über die Stange drüber oder nutze die Geitnergassen zum Beispiel, damit gerade gehst, dass das Pferd ein bisschen Abwechslung hat. Ja. Das ist ja mühsam. Ja? Ja. Das ist ja mühsam für die Pferde und auch für die Menschen. Ja. Mir ist das wurscht, wir machen ein halbes Jahr genau das Gleiche, ist mir ganz egal. Also die Keep cool, das wird, wir müssen nur schauen, welche Schrauben wir jetzt andrehen müssen, ob das jetzt die Fütterung ist, die noch nicht optimal ist, jetzt kommt der Sommer, die Sonne scheint am Rücken, cool, wunderbar, aber das Gras vertrocknet ja nicht ganz, dann müssen wir wieder schauen mit dem Gras, ja, dass man da jetzt wieder, ach Gott, das ist wirklich, es ist ein Wahnsinn, ja, das heißt, man muss sich als Trainerin oder als Trainer ganz einfach wirklich die Flexibilität erhalten, ja, und auch die Leute in dieser Flexibilität mitnehmen und hellhörig machen in die Richtung. Ja.
Entschuldigung, ich habe nur gerade gedacht, erzähl mal du noch und dann gehen wir nochmal zu dem Schubthema zurück, weil du hattest eben erzählt, dass ihr mit Schub quasi die Idee Schub am Anfang hattet beim Training.
Ja, genau. Ich bin da jetzt ganz akut drin, weil ich bei unter 10 Grad eine Decke nicht angezogen habe und mein eigentlich symptomfreies Pferd ist seit 2 Tagen so ein bisschen in den Problemen mit der Myopathie und ich habe es quasi genauso gemacht wie am Anfang. Aber ich habe anstatt 3 Monate 2 Einheiten dafür gebraucht. Ne? Also ich habe eine Einheit gekaut, Halspumpen gemacht, Hinterhand wieder aktiviert, sie aus der Stemmmuskulatur rausgeholt und sie richtig aufgedehnt im Trab. Ich habe sie richtig losschieben lassen, auch auf der Geraden, ihr die Möglichkeit gegeben, den Hals nach außen zu nehmen. Und das war echt super, super. Dann war der Motor an und sie lief und hatte keine Probleme mehr. Ein Tag später, gerade genau das Gegenteil, wenn ich auf Schub gegangen bin, habe ich mir richtig schön die Unterseite vom Pferd gedehnt und sie seitlich gedehnt. Und ein Tag später sagt sie mir klipp und klar, nee, heute nehmen wir den Schub raus. Wir gehen in langsamen Takt, wir gehen eher in Anführungsstrichen auf Tragen. Das heißt, wir bringen das Becken nicht so viel in Streckung, verkürzen das Schrittmaß ein bisschen und wirklich durch dieses super verlangsamte Tempo im Trab, was total gruselig aussieht, aber es ist egal, es geht ja um die Funktion, habe ich nochmal andere Muskelanteile dann in die Lösung bekommen und ich hatte eine richtig lange Oberlinie und die Nase war beim Hals. Also gerade das Gegenteil wie am Tag davor. So, und jetzt weiß ich, jetzt mache ich das noch 2-3 Mal und dann ist sie wieder fein. Wahrscheinlich, wenn ich ihr ein Deckchen anziehe und ich habe die Proteinration noch runtergesetzt. Das war, nach 3 Jahren passiert einem das immer noch, aber naja, was soll man machen? Und wo ich dann aber richtig in die Bredouille kam, und das ist auch so ein Thema, das ist Claudia und mir einfach echt vermehrt auch aufgefallen dann unter Beobachtung, wenn man das Augenmerk drauf legt, ist, dass sie plötzlich massiv Luftnot Symptomatik bekommen hat. Mhm. Und bei meinem Pferd wurde dann equines Asthma festgestellt durch eine Bronchoskopie und auch eine bronchoalveoläre Lavage, also wo man Spülflüssigkeit aus den tieferen Bronchienanteilen dann gewinnt, um zu gucken, was da los ist. Ja, und da steht man da. Hat ein Pferd mit MIM und hat ein Pferd, was plötzlich massiv eingeschränkt ist durch Luftnot, bei ihr bedingt durch equines Asthma, schwere Form. Und bei vielen Pferden, die MIM haben, berichten die Leute ja auch von Luftnotproblemen, erhöhter Atemfrequenz, Leistungseinschränkungen. Viele lassen dann auch eine Bronchoskopie machen, die teilweise ohne Befund ist. Manchmal hat es einen Befund, wie bei mir, manchmal aber auch nicht. Ja, und um jetzt aufs Training zurückzukommen, das hat sich dann manchmal dann tatsächlich angefühlt wie ein richtiger Eiertanz. Ne? Also da sind uns dann einfach so ein paar Sachen aufgefallen, wie da die Zusammenhänge sein könnten und auf was man da noch im Besonderen achten kann, unserer Erfahrung nach.
Ja, weil wenn du auf Schub gehst, also sie bräuchte von der Muskulatur her, von dem, wo sie jetzt so vor dir steht, bräuchte sie eigentlich Schub. Aber wenn aufgrund der Einschränkung in der Aufnahme der Luft, weil eben die Bronchien ganz einfach, oder die, sagen wir mal so, die Lunge ganz einfach stark eingeschränkt ist, nützt mir das nichts, wenn ich das Pferd jetzt mimmäßig durchdehne, aber die aufgrund des Stresses, das die jetzt hat, zusätzlich vielleicht ich den einen Schub treibe, also um Gottes Willen, das ist ja das Letzte, was ich will, dass ich da Muskelzellen noch zerstören möchte, zusätzlich noch. Ja, das will ich um Gottes Willen nicht. Außerdem ist das Pferd ja dann über die Maßen sauer gewesen, und das war beim letzten Kurs, wo ich bei Daniela war, war das zufällig auch gerade so ein Thema, und da haben wir dann dieses Verbringen gemacht, wo wir ganz einfach quasi den Körper wie einen Fetzen, wie sagt sie auf Hochdeutsch, wie einen, ja, wie sagt sie,
ein Lappen?
Ja, genau, irgendein Lappen, danke. Ja, das ist immer lustig, wenn ich Deutsch habe mit meiner, also ein Lappen, ganz einfach, wenn du den auswringst, der ist nass und du bringst den aus, und im Prinzip haben wir das gemacht. Ja, so ein bisschen angedeutet, dass wir quasi das Pferd verwrungen haben. Ja? Und dann plötzlich ging es plopp, und plötzlich war sie besser. Nicht, bei weitem nicht gut. Aber da haben wir gewusst, wir können nicht auf Tragen gehen mit einem normalen Schulter rein zum Beispiel oder so irgendwie, dass ich 2-3 Schritte Schulter rein oder Schulter vormache, dass ich so ein bisschen die Bauchmuskel aktiviere und den Rücken hochdrücke. Da hat sie gesagt, na sicher nicht. Ja, und hat mich gefressen. Ja, weil da habe ich dann selber mit ihr gearbeitet. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir es umgekehrt. Dann machen wir ein bisschen grob raus und vorne so auf die Art Schulter rein. Also gerade das Gegenteil sozusagen. Das war bei weitem keine klassische Lektion. Ja, aber das war funktionell. Ja, und in dem Moment war es dann gut. Sie hat so richtig durchgeschnauft, sie hat sich die Oberlinie lang gemacht, und wir sind nicht auf Schub gegangen, sondern haben geschaut, dass die Oberlinie sich weiter dehnt und das Maul immer tiefer und immer tiefer kommt. Und das, finde ich, ist die Schwierigkeit, dass das wirklich von einem Tag auf den anderen geht. Und dann weiß ich jetzt nicht, bei manchen Pferden ist es so, dass die zum Beispiel jetzt keine Equine, es wurde noch nicht festgestellt, dass es Equine-Asthma ist, aber die haben trotzdem Luft. Und ich sehe richtig, wie die Nüstern auf und zu gehen, und ich habe das Gefühl, das Pferd bekommt eigentlich nicht genügend Sauerstoff. Mhm. Kann durchaus sein, dass die ganz einfach jetzt, weil die Pollen halt herumfliegen, da irgendwie allergisch ist, ja, und deswegen da die Schleimhäute zugehen, ja, und sie deswegen jetzt quasi mechanisch eine Problematik, akkurat jetzt eine Einschränkung hat in der Luftaufnahme, die kann ich auch nicht schicken. Ja, weil das gleiche Problem dann wieder ist, dass sie sagt, um Gottes Willen, das bereitet mir Stress, und dann macht sie sich in der Muskulatur, verschließt sie sich wieder in der Muskulatur, die ich eigentlich zu dehnen versucht habe. Und plötzlich habe ich dann wieder ein Problem, das mir dann wieder eine Woche oder weiß ich nicht, keine Ahnung, wieder Probleme verursacht, und ich schauen muss, wie ich da rauskomme. Und was wir nicht gesagt haben bei der Daniela, war es so, dass die Daniela wirklich dahinter war mit der Hufbearbeitung. Weil die Hufe sich massiv verändert haben. Mhm. Je besser die Stute geworden ist von der Nachhaltigkeit in der Durchlässigkeit in den Rumpfträgern, ja, desto mehr hat sie dann erkannt, ja, dass diese, du hast sie, glaube ich, mit einem halben Jahr oder mit einem Jahr bekommen, da hatte sie ein bisschen Probleme, das ist aber, glaube ich, gescheiter, wenn du das erzählst, mit den Hufen, also dass die Hufe unterschiedlich waren. Ich würde an dich übergeben, Daniela, dass du das kurz erzählst.
Ja, Hufbearbeitung, das ist auch echt so ein spezielles Thema, wo ich immer gedacht habe, damit beschäftige ich mich nie, ich mache alles, aber Hufe fange ich nicht an selber zu bearbeiten, ja, Pustekuchen. Als sie klein war, hatte sie auf dem rechten Fuß eine Bockhuftendenz gehabt, was sich eigentlich ganz gut wieder gegeben hat. Nichtsdestotrotz hatte sie wahrscheinlich auch, weil sie ihr Leben lang einfach in diesem muskulären Korsett war, wirklich unfassbar schlechte Hufstellung. Ne? Und ich habe das auch am Anfang nicht so richtig gecheckt, auch erst durch die Zusammenarbeit mit der Claudia. Ja, und da stellte sich dann heraus, dass sie wirklich einfach unheimlich empfindlich ist wenn die Hufe in der Balance, die für ihre Hufsituation halt gerade möglich ist, gestört ist. Ne? Und ich mache sowohl Therapie ganz eng abgestimmt aufs Training, als eben auch die Hufbearbeitung. Und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, wenn sie rechts, wo früher zum Beispiel der steilere Huf war, der Bockhuf war, da tendiert sie immer noch dazu, dass sie in der Trachte höher wird als links. Und das merke ich unmittelbar im Training, weil dann sofort der Brustkorb natürlich rotiert und die reagiert da auf 2 oder 3 Millimeter. Ne? Das hat tatsächlich doch recht lange gedauert, bis ich das verstehen konnte, ne? Weil die Ressourcen sind endlich. Und dann habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht auch noch die Hufe machen. Aber ich mache der mittlerweile alle 6, 7 Tage die Hufe, bearbeite ich. Alle 4 Wochen kommt die Hufbearbeiterin und macht es dann mit sehr viel Feinschliff. Aber alle 6, 7 Tage mache ich das selber. Und das stimmt, Claudia, ja, das hat auch wesentlich dazu beigetragen, weil mit dem Pferd wären wir nicht dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Also vom Mim die meiste Zeit symptomfrei, wenn ich das Deckchen nicht weglasse, wenn die Hufbearbeitung nicht gestimmt hätte. Ja.
Ich glaube, das ist ja bei diesen Pferden halt auch immer, das haben wir jetzt schon bei allen Podcasts, die wir bis jetzt so aufgenommen haben, durch die Bank sagen können, dass diese Pferde einfach auch sich viel schwerer tun, irgendwas zu kompensieren. Und da gehört halt Hufstellung, wie du sagst, gerade ein paar Millimeter, wo dann irgendwas ein bisschen rotiert, wo ein anderes Pferd vielleicht sagt, ja mei, heute ein bisschen gegen, gell, geht schon, sagen die dann, oh mein Gott, akutes Problem, ganzer Körper in Notsituation und alles zusammenbricht. Und was du vorher gesagt hattest, Claudia, mit der Atmung und so, finde ich auch sehr interessant, weil ich hatte in dem Podcast mit der Christina Wessling, die hat auch erzählt, dass sie diese Beobachtung, sie hat es besonders auf die P8er-Pferde tatsächlich gemünzt gehabt, aber war jetzt nur eine, hat gesagt, es war nur ihre Beobachtung, dass diese Pferde Punkt 1 sich sehr, 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 sehr schwer tun, eine gute Oberlinie aufzubauen und aufzumachen und respektive eigentlich auch sehr schnell in Atemwegs- oder COPD-Atemwegs- oder Luftnot-Symptomatiken kommen, allgemein jetzt gehalten. Und ich meine, es ist ja auch so eigentlich wieder logisch, weil natürlich, wenn das Pferd keine gute Oberlinie ausbilden kann, wenn sie es nicht gut tragen kann, wenn die Rumpfträger nicht gut und störungsfrei, wurscht ob jetzt störungsfrei durch Huf oder was auch immer, funktionieren können, müssen die Pferde ja irgendwo gegen verspannen. Und alleine die ganzen Interkostal-, also die Zwischenrippenmuskulaturen, sind natürlich die dann wieder sagen, nö, Atmung geht auch nicht so gut. Und ich, wenn dann noch ein kleiner Allergikerschub oder was weiß denn ich, was ich meine, überleg mal, wie viele Menschen so eine, ja, da schnupft man mal ein bisschen, auch wieder diese Pferde schnupfen vielleicht theoretisch auch nur ein bisschen, können es aber wieder halt viel schlechter kompensieren als alles andere. Und ich habe so eine ähnliche, also ich glaube fast, dass die Übung relativ ähnlich ist, die ich mache auch so ein bisschen ein Verbringen, gerade der Rückenlendenbinde hinten. Und ich finde das auch ganz spannend, weil du natürlich an die, also du kommst ja auch an die Bronchienspitzen hinten mit dran.
Und, ganz genau.
Dass man da eben manchmal ganz, ganz, also auch wieder Lektion, nicht klassisch, aber völlig scheißegal, genau. Die Möglichkeit. Ja, aber krass effektiv. Funktioniert, genau. Ja. Und wenn man da hinten arbeitet, ich glaube, ich habe noch nie ein Pferd gehabt, was nicht entweder einen absoluten Hustenanfall hatte oder halt zumindest angefangen hat, richtig stark auch abzuschnauben, wenn man da hinten im Lendenbereich arbeitet. Also du hattest, oder ihr hattet vorher noch von einer Studie erzählt. Vielleicht können wir da noch ganz kurz was dazu sagen.
Ja, da bin ich mal drüber gestolpert in meinen Recherchen, als ich dann den Befund hatte von der Ashley, dass sie da letztendlich dann schweres Asthma hat. Und das war ganz interessant. Es gibt eine Doktorarbeit von einer tierärztlichen Fakultät, ich glaube von Hannover. Und die nennt sich Untersuchung der Skelettmuskulatur bei chronisch lungenkranken Pferden vor und nach der Therapie mit Glenbuterol. Und nach Belastung, das ist ein Bronchienerweiterer. Und heißt es, oder da steht geschrieben, dass die Skelettmuskulatur von Pferden mit schwerem equinen Asthma Veränderungen aufweist unter dem Mikroskop. Ne? Mhm. Sowohl in der Beschaffenheit der Muskelfaser, da gibt es nämlich dann Verplumpungen, als auch in der Aktivität der Mitochondrien, das sind die Energiekraftwerke in der Muskelzelle quasi, und dass es da oxidativen Stress gibt. Und das fand ich wirklich ganz interessant, dass, dass wirklich Veränderungen nachweisbar sind in der Beschaffenheit der Muskelzelle beim lungenkranken Pferd. Und die konnten für diese Studiengruppe Myopathien ausschließen. Also das war nicht durch eine Myopathie bedingt. Ne? Mhm. Und wenn man dann diese, diese Erfahrungen macht selber und auch andere Leute von diesen Erfahrungen berichten, MIM-Pferde scheinen auch häufig Probleme mit der Muskulatur zu haben, ne? Dann geht das dann natürlich los, dass man sich so fragt, ja, wenn schon durch die Myopathie...
Ganz kurz, Myopathie, nur dass wir es kurz haben, das ist eine
Muskelerkrankung. Das ist die MIM, genau. Ja, genau. Also MIM oder PSSM2 sind ja diese...
ja, insgesamt halt eine muskuläre Problematik, Erkrankung.
Genau, Skelettmuskulatur. Genau, ne? Da gehen halt dann schon so die Gedanken los. Ja, was ist denn jetzt, wenn ein Pferd, das unter chronischer Luftnot leidet, durch Asthma zum Beispiel, ja, schon deswegen Veränderungen an der Skelettmuskelzelle hat und aber auch noch genetisch bedingt, vor allem halt, wenn es nicht gut eingestellt ist, auch degenerative Muskelveränderungen hat, also Muskelzellabbau, ne? Dann fragt man sich natürlich schon, verstärkt sich das? Wie dolle verstärkt sich das? Ne? Das fand ich ganz interessant, wer ein MIM-Pferd hat oder eins mit equinem Asthma, wir können ja den Namen der Studie mal verlinken. Das ist wirklich, das ist spannend. Und das, was du gesagt hast, ja, das erinnert mich an den Eiertanz, den ich da manchmal habe. Klar, wenn das ganze System rigide ist durch diese muskuläre Versteifung, ja, dann kann sich quasi durch diesen äußeren Zwinger der Brustkorb, die Rippen, die können sich nicht aufdehnen, das Zwerchfell, das kann es nicht tun. Das heißt, allein schon durch diese Muskelsteifheit hat ein MIM-Pferd Grund genug, Probleme mit der Atmung zu haben. Ja? Dann wird ja auch immer wieder diskutiert, wie der Muskelzell oder der Muskelzerfall betrifft das auch zum Beispiel das Zwerchfell. Ist ja auch Skelettmuskulatur. Gibt es darüber einen Zusammenhang? Weiß ich nicht. Ich bin noch über keine Studie gestoßen, die das da wirklich erforscht hat. Wenn jemand was hat, immer her damit. Genau, sodass die Pferde wieder durchaus auch natürlich davon profitieren, wenn man die mal richtig gut durchdehnt, ja, dass der Brustkorb sich mal wieder dehnen kann, dass das Zwerchfell mal vernünftig seine Arbeit tun kann. Zwerchfell, wichtigster Atemhilfsmuskel, aber auch Dreh- und Angelpunkt für eine gesunde Bewegung des Pferdes, ja. Und dann auf der anderen Seite sind sie massiv luftnötig, durch was auch immer, kommen schnell in Sauerstoffdefizit und wenn sie da bei Schnappatmung sind, verspannen sie wieder, weil sie von der Luftnot her in die Probleme kommen. Ne? Das ist echt nicht immer einfach zu erkennen, was da gerade Phase ist, wie viel man verlangen kann, auch an mal ein bisschen anschieben und ein bisschen aufdehnen, damit man sie nicht auf der anderen Seite in die Verspannung treibt, weil sie zu viel Luftnot bekommen oder sogar die Atemwege akut zumachen durch belastungsverursachte Verengung der Atemwege.
Ja. Ja. Finde ich ganz spannend, auch zu, also was du jetzt gerade gesagt hast, kam mir gerade der Punkt noch, dass diese Pferde wahrscheinlich auch noch mal mehr als jetzt wieder normale Pferde davon profitieren, wenn sie lernen, einfach auch ihr Nervensystem runter zu regulieren. Weil, wenn man mal überlegt, also ich mache ja selber auch viele Atemübungen und habe mir viele Atemtechniken und Muskelentspannungstechniken und so schon selber angeschaut. wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel, wie lange ich, ohne dass mein Körper Stress bekommt, die Luft anhalten kann mittlerweile. Ja? Wenn ich mir das anschaue in Bezug auf, hätte mich jetzt jemand vor 2 Jahren dazu gezwungen, so lange die Luft anzuhalten, hätte ich absolute Todespanik bekommen. Und mein Körper wäre überhaupt nicht in der Lage dazu gewesen, sich selbst runter zu regulieren. Und ich finde, das ist was, das wird den Pferden noch viel zu wenig zugesprochen, dass die das auch lernen können. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Pferde auf Stress lernen, mit Entspannung und eben Regulation reagieren zu können. Und das, glaube ich, könnte auch gerade in dem Bereich unheimlich wertvoll sein, weil die werden halt, und du wirst es im Training wahrscheinlich mit noch so viel schauen, du wirst wahrscheinlich niemals 100% verhindern können, dass du das Pferd mal in eine überschwelligen Reiz reintreibst, wo du dann, weil du musst ja auch ein bisschen auf die Grenze gehen. Ne? Du kannst ja nicht immer nur unterhalb des Radars dümpeln. Du musst ja auch mal schauen, okay, gut, am Anfang, jetzt war es halt so, jetzt haben wir so ein bisschen und jetzt müssen wir mal schauen, wie weit können wir es denn mal schicken oder wie weit können wir es denn mal aufmachen. Und da werde ich diesen Schwellenreiz auch vielleicht mal so ein bisschen zu hoch ansetzen. Und wenn ich dann das Pferd auf meiner, also so weit habe, dass es sagen kann, mir vermitteln kann, da braucht man natürlich auch wieder uns als aufmerksame Menschen, dass ich merke, Pferd sagt Stopp, weil einem drüber und aber nicht sofort das ganze System abstürzt. Das wäre ja auch schon irgendwie.
Ja, und weißt du, was ich dafür verwende? Mhm. Die Kolbungen.
Ja,
das ja? Ja. Wenn ich da zum Beispiel genau das mache, wo ich sage, ich muss einmal ein bisschen drüber gehen über diese Schwelle, ja. Und ich merke, so jetzt ist es aber echt genug, dann bleibe ich ganz einfach stehen oder gehe einen Schritt, gehe hin, streichle es. Ich mache viel Handarbeit und Schirm, Doppelnonge und so. Gehe halt hin, streichle es ganz einfach und versuche, meine Atmung runterzusetzen. Ja? Also, dass ich da voll auf Entspannung gehe, dass ich wirklich deutlich ausatme. Das heißt nicht laut, sondern wirklich für mich deutlich ausatme und versuche ganz einfach, meinen Herzschlag ganz einfach ein bisschen zu reduzieren. Ja? Gehe zum Pferd hin. Gebe ihm kurz das Finger im Maul, streiche es ganz einfach, die spüren meinen Herzschlag. Also das, ich verwende das sehr, sehr gerne, gerade auch, um die Pferde zu beruhigen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man gerade diese Pferde, die, wie du sagst, eben in recht schnell in Stress kommen, weil sie wissen, sie haben ein Defizit in kompensatorischen Möglichkeiten, wo auch immer, in der Luft oder in der Muskulatur, ja, dass man denen ganz einfach lernt, so wie du Yoga lernst, ja, lerne ich den Pferden ganz einfach, wenn ich das und das mache, komm runter. Ja, ich warte dann, bis du wieder unten bist und wenn es auch 5 Minuten dauert, ist mir ganz egal, ich warte auf dich, dass du wieder runterkommst. Und das Interessante ist, dass die dann viel, viel schneller, wenn man sich das so angewöhnt und mit den Pferden so erarbeitet, und das Wichtige ist immer, dass man das den Menschen dann auch mitgibt, diese Möglichkeit, dieses Schauen, dieses Erkennen, ja, also ich gebe sehr, sehr viel, also das ist mein Unterricht ist ganz einfach sehr viel, pass auf, ich weiß ja sehr viel, oft was kommt, ja, also jetzt sage ich den Leuten, du pass auf, wenn er das und das macht, gib sofort die Zügel frei und atme, mach einen großen Schritt und atme aus, ja, weil dann macht er das und das, also ich weiß schon oft wirklich im Vorhinein, was die Pferde ganz einfach machen, ja, und dass ich da ein bisschen die Augenschule, die Einstellung der Menschen ganz einfach da ein bisschen öffne. Und plötzlich wird das wirklich ein Tanz, ein Miteinander, ein sehr, 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 wie soll ich sagen, offene Kommunikation, ja, wo man dann auch fragen kann, geht's einmal ein bisschen mehr? Und das Pferd sagt, naja, okay, machen wir mal. Ja? Und ich sage, okay, du, ich höre auf, wenn du nicht mehr kannst. Ja? Und dann oft fangen die selber zum Traben an, wo die dann sagt, die Schülerin, sage ich, bitte lass ihn, der hat verstanden, dass er Traben und Schritt machen kann, wie es braucht. Ja, im Moment, ja, in 5 Minuten schaut das wieder anders aus, da kann man wieder einen überschwelligen Reiz setzen. Aber jetzt soll er das nehmen, was er sich braucht oder sie, was sie sich leisten kann oder was sie leisten möchte. Und das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig, ja, dass man ganz einfach die Menschen auch schult in die Richtung.
Ja. Ich glaube, das eine ist das Erkennen und ich glaube, das andere ist tatsächlich, dass viele Menschen nicht wissen, wie sich's anfühlt, wirklich los, also wirklich, ich meine jetzt nicht ein aktives Loslassen im Sinn von, ich habe da dieses Beispiel, was ich wirklich gut finde, ist, ich mache eine Faust und ich mache sie aktiv auf, was ja beim Reiten so oft dieses, die Leute geben viel zu aktiv und setzen aber dabei eigentlich mehr Druck obendrauf, anstatt dass sie aus der Faust zum Beispiel einfach loslassen. Das ist viel, und das ist bei den Pferden, finde ich, auch oft, ganz oft, dass die so, dass die quasi von einem Reiz oder von einer Spannung in eine Loslassspannung reingehen, weil sie aktiv irgendwas tun, um loszulassen, und der Mensch das ja gefördert hat. Und beim Menschen gibt es ja da, zum Fühlen lernen, finde ich das echt nicht schlecht, die progressive Muskelentspannung. Also, dass man wirklich mal schaut, wie fühlt sich's denn an, wenn ich was anspanne und wenn ich es loslasse. Und das dann mitnehmen ins Training, einfach mal zu schauen, was passiert, wenn ich nur wahrnehme, aha, da bin ich fest, aha, da lasse ich jetzt einmal einfach bewusst los. Und das, finde ich, macht manchmal schon wahnsinnig viel aus für die, für die Pferde.
Wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Seitengänge, das ist so ein ganz typisches Beispiel, wenn ich einen Seitengang, nennen wir es mal Schulter rein oder Schulter vor, ist ganz egal, also die Abstufung ist mir wurscht, der Viertag muss erhalten bleiben im Rücken, also das macht es im Schritt, der Viertag muss erhalten bleiben, das ist mich sozusagen die oberste Permiss, ja, das heißt, ich muss die Wolte anlegen, ich muss manchmal gehe ich halt wirklich Eier, wie ich so schön sage, das heißt, ich gehe ganz einfach eine halbe Wolte und muss halt dann gerade gehen, dass das Pferd sich wieder beruhigt. Es muss ein Viertag vorhanden sein, sonst ist es nicht korrekt. Ja? Und sonst hat die Wirbelsäule eine andere Bewegung, die ich nicht brauche. Und natürlich auch die Gliedmassen. Das heißt, ich fange ganz einfach an, dass ich diese Pferde, so wie du sagst, bewusst Schulter reingehen lasse, aber sukzessive, wir brauchen eine lange Oberlinie, ja? Dass ich sukzessive langsam loslasse vorne. Mhm. Also sprich, die Verbindung ist da, das Pferd ist da. Also wenn es mich braucht, bin ich sofort da, ja? Mach die Faust wieder zu und sag, na, kannst dich stützen, wenn du möchtest. Aber dass ich langsam, dass der Körper mehr oder weniger die Gliedmaßen, das Schulterrein weitermachen, Bauchmuskulatur weiter schön arbeitet und die ganze Muskulatur eben in dieser Bewegung bleibt, aber explizit nur die Oberlinie lang werden soll. Nur die Oberlinie. Ja? Alles andere muss gleich bleiben. Der Takt muss gleich bleiben. Die Tragfähigkeit des inneren Hinterbeins muss gleich bleiben. Und das ist wahnsinnig anstrengend für die Pferde, weil die müssen sich richtig konzentrieren, so wie du in der Übung machst, bei Yoga, die neu ist. Und natürlich die falsche Reihenfolge sozusagen der Bewegungen machst, ist es beim Pferd nicht anders. Und das ist die Schwierigkeit, dass man dann erkennt, dass man sagt, okay, der dritte Halswirbel schaut, den drückt er raus, da tupst man mit dem Finger hin und er mahnst ihn, nein, der bleibt drüben. Ja, schöne, leichte Halsbiegung, nicht viel Halsbiegung. Ja, und damit dehnst du wunderbar auch die äußere Seite auf. Ja, also die Dehnung ist ja nicht nur die Oberlinie, ja, sondern auch die seitliche Linie. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Auf einer Seite geht's gut, auf der anderen Seite geht's weniger gut. Ne? Da muss man halt ein bisschen Abstriche machen von der Oberliniendehnung. Ja? Oder vom Tragen. Da ist es eher ein Schenkelweichen, weil ich keine Biegung da vorne nicht einmal ansatzweise im Hals leisten kann, weil das Pferd sofort den Rücken schließt und sagt nein und geht nach Kassartig. Sage, das kann ich nicht brauchen. Ich brauche einen Viertakt, weil sonst ist es geschummelt, sonst ist es nicht das, was ich will, dass die tiefe Muskulatur genau diese Bewegung macht. Und das ist ja auch, zeigt mir auch eine Grenze auf im Training. Mhm. Und das Pferd halt darf das gerne zeigen. Also ich drücke die jetzt nicht grob herum oder so irgendwie oder unbedingt oder mit der Gerte oder sonstiges. Nein. Die soll mir zeigen, wo die Grenze ist. Und ich als Mensch muss mir sozusagen überlegen, welche Übungen muss ich wie abgeschwächt, dressurmäßig eigentlich nicht korrekt, aber immer wurscht, irgendwie machen, oft den Kopf nach außen stellen, also Kopfstellung, Kopf erst Halswirbel, Kopf nach außen stellen, damit ich die Halswirbelsäule in diesem Shape behalten kann, damit der Flow erhalten bleibt. Ja, das ist ganz wichtig, dass man da echt aufs Pferd eingeht. Und das, finde ich, ist die größte Schwierigkeit, wenn man trainiert und Publikum am Rande stehen hat, also bei mir traut sich keiner was sagen, ja, aber wenn man selber dort ist als Pferdebesitzer und dann so herumgurkt, ohne Sinn und Verstand für andere, ja, und dann setzt sich doch endlich mal auf den Gaul und reit den gescheit, ja, so, ja, kann sein, kann aber auch nicht sein, es geht eher dann ein Schuss nach hinten los, ja, das heißt also, das Verständnis vieler für diese Art des Trainings, für diese Art der Obacht, für die Befindlichkeit des Pferdes, ist manchmal enden wollend. Und das ist, was mich wirklich, wirklich, ich bin sehr viel im Tierschutz unterwegs, wie du ja weißt, ja, dass mich wirklich, wirklich stört, weil das ist gelebt Tierschutz. Ja, man muss das Tier schützen vor dem Publikum, vor dem Wunsch, unbedingt mit diesem Pferd jetzt, keine Ahnung, Galopppirouetten drehen zu wollen. Das wirst mit dem Pferd vielleicht nicht schaffen, aus welchem Grund auch immer. Ja, aber das ist so. Das Pferd kann es eben nicht leisten.
Ja. Ja. Zumindest nicht ohne sich selbst damit irgendwie zu schaden, gell? Ja, ihr habt ja dann gesagt, dass mit dem Schub bei deinem Pferdchen Daniela dann irgendwie, ich sage jetzt mal ein bisschen im wahrsten Sinn des Wortes, nach hinten losgegangen ist und einfach nicht zu dem Erfolg geführt hat, wo man gedacht hätte, ja, das passt, das ist jetzt der richtige Ansatz. Was war dann euer Vorgehen oder was habt ihr euch da dann daraus gebastelt?
Ja, also nach hinten losgegangen, so teilweise. Also ich würde immer noch sagen, dass bei meiner Dehnen, also Dehnfähigkeit und auch auf Schieben gehen, 75% auf mein gesamtes Training betrachtet ausmacht. Ne? Mhm. Ich habe die dann im symptomfreien Intervall dann auch sehr viel versammelt gearbeitet. Mhm. Aber gerade bei diesen Pferden mit MIM-Erkrankungen ist, weil die so wenig kompensieren können, meiner Erfahrung nach, noch mehr Augenmerk auf die Dehnfähigkeit zu legen, was bei jedem Pferd passieren sollte, als bei anderen Pferden. Ne? Also ohne ein gewisses Maß an Durchdehnen werde ich bei der nie zurankommen. Und auch wenn ich dann einfach merke, okay, an der Stelle komme ich mit Schieben lassen nicht weiter, dann muss ich eher auf Tragen gehen, ne? Und dann schaue ich, was kann ich machen, ja? Das kommt natürlich auch auf den Zustand des Pferdes an, individuell jedes unterschiedlichen Pferdes oder meiner, wo sie gerade ist. Dann ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn sie sehr verspannt ist, an der Longe den Takt sehr niedrig zu wählen, das Schrittmaß zu verkürzen, dass das Becken relativ gesehen weniger in Streckung kommt, ja, die Unterlinie ein bisschen mehr gefragt ist in Aktivität, auch wenn das natürlich von reeller Arbeit auf Tragen dann weit entfernt ist, ja, also da kommt natürlich reell keine Versammlungsfähigkeit bei rum, das Gegenteil ist der Fall, dann dümpelt es da mal auf der Vorhand, aber es geht mehr um die Funktion in dem Moment, ja, dass ich andere Muskelgruppen in Funktion bringe mit einem anderen Effekt, als wenn ich dann eben auf Schieben gehe, ja. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich zum Beispiel in der Handarbeit das Pferd mir wirklich an den Zügel hole, das Schrittmaß bewusst verkürze und Rechteckwolken gehe, damit sich das Becken mal umstellt, eher in Beugung, ja. Wenn ich dann will, dass sie aktiver die Rumpfträger anspannt, ja, und ich denke, okay, mein Problem ist jetzt nicht primär die Halslänge, sondern ich habe das Becken total verloren. Dann lasse ich ihr den Hals in dem Moment dann zum Beispiel eben nicht lang, weil ich will sie nicht rauslassen. Ich will ihr keine Möglichkeit geben, dass das Becken auf Streckung geht, ja, sondern ich will, dass der Hals kurz bleibt. Ich möchte, dass das Becken in Beugung bleibt, dass sie sich da nicht rauswurschtelt, dass ich vielleicht ein bisschen an eine aktivere Rumpfträgeraktivität komme. Was mir natürlich, weil sie dann kompensatorische Muskulatur loslassen kann, auch wieder eine Dehnfähigkeit in der Oberlinie bringt. Das ist ja alles nicht trennbar. Ne, das wären jetzt so zwei relativ, sage ich mal, einfache Sachen, die wirklich weit entfernt sind von irgendwas, arbeiten in den Seitengängen oder was die meisten da machen wollen. Aber ich muss ja immer gucken, zu was ist mein Pferd gerade reell aus sich heraus oder mit Hilfe in der Lage und was bringt mir was? Welche Bewegung muss ich initiieren, um das Bewegungsmuster insgesamt zu verbessern? Wie kann ich die Bewegung aufs Große und Ganze für das Pferd arbeiten lassen? Wie kann ich darauf Einfluss nehmen, dass nicht die Art und Weise, wie sich das Pferd bewegt, gegen das Pferd arbeitet? Ja, wenn jetzt ein Pferd als Kompensationsmechanismus oder als Strategie in seiner Verspannung entwickelt hat, nicht, es geht im Stemmmechanismus, ne, zieht sich mit der Vorhand los, sondern macht die Oberlinie kurz und schiebt einfach weg. Ja, und es ist viel zu viel Schub für einen viel zu verspannten Hals und eine viel zu verspannte Vorhand. Dann nehme ich mir den an den Zügel, nehme den Schub raus, verkürze das Schrittmaß und sage, ui, nee, hier nehmen wir mal ein bisschen Aktivität, nämlich eben aus der Hinterhand raus, reduziere den Schub so, dass die Vorhand aus der Bredouille kommt und das Pferd kann dann seine Oberlinie dehnen.
Ja.
Jetzt mal als anderes Beispiel. Die Strategien sind ja mannigfaltig. Der eine macht die Oberlinie zu und schiebt weg und ist aber gar nicht dazu in der Lage. Ne? Und die andere geht in die Stemmmuskulatur. Da muss man Hals lösen und die Hinterhand erstmal aktivieren.
Ich möchte dazu sagen, das, was die Daniela da jetzt groß erklärt, das ist oft innerhalb von 20 Minuten passiert das. Oder von 10 Minuten, je nachdem. Also nicht alle die Gefühle, was sie jetzt erklärt hat. Das heißt, man muss da wirklich akkurat sofort reagieren. Und das ist die Schwierigkeit, dass man da jetzt nicht für sich selber üben kann, wie tut man da die Wolken richtig gehen oder so irgendwie. Naja. Und dafür ist das Pferd ganz einfach zu wenig belastbar. Ja, das heißt, die Menschen müssen recht zackig lernen, das zu erkennen und das Werkzeugköfferchen zu befüllen mit diversen Dingen und auch wirklich anwenden und nicht so lange verweilen. Ich probiere es zweimal. Wenn es beim dritten Mal nicht funktioniert, ist es die falsche Übung. Jetzt! Ja, das heißt, wir brauchen irgendwas anderes. Ja.
Ich finde auch, also gerade bei diesem Wechsel zwischen Schub tragen und eben aber auch bei einem Pferd, das das jetzt noch nicht reell durch den Körper leisten kann, sondern wo ich eben diesen Wechsel brauche, um das jeweils andere überhaupt möglich zu machen, finde ich, ist es ja auch, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel die Übung, wo du gesagt hast, ne, du nimmst das Pferd ein bisschen hoch, du nimmst es ein bisschen kürzer im Hals und du machst mal so eine Quadratwolte zum Beispiel oder eine Rechteckwolte oder einfach du machst so Eckenarbeit mit dem Pferd, wo du halt das nicht in den Schub davon lässt und mal das Becken ein bisschen mehr in Beugung holst. Ja? Dann kann das ja am Anfang tatsächlich auch sein, dass das Pferd dabei zwar den Hals kurz macht und auch irgendwie aus dem, was es vorher gemacht, rauskommt, aber sich halt vorne noch nicht schön sortiert hat in der Vorhand. Und dann sind die Rumpfträger halt noch nicht aktiv. Und du hast irgendwie ein seltsames Wegkreuzen von den Beinen und es taumelt und es tut und es macht. Und ich finde, da sind so ganz kleine Wecks auch ganz oft total notwendig, dass man das kurz mal aufmacht. Und da meine ich jetzt wirklich einen Schritt. Also, dass man mal kurz das... Und das ist so ein feines Spiel dann manchmal. Und da nehme ich aber, also ich zum Beispiel nehme dann durchaus auch mal in Kauf, dass das Pferd halt wirklich negativ kurz ist im Hals. Das ist dann halt, bis ich einmal das sortiert habe voreinander und auf einmal merkst du, plopp, der Hals ist immer noch für den Außenstehenden kurz, aber auf einmal ist er lang, weil er sich halt hebt und eine ganz andere Öffnung im CTÜ zum Beispiel hat. Ja? Und ich glaube, das ist auch wirklich schwierig wieder, wenn wir auf den Pferdebesitzer gehen, der halt einfach verzweifelt sich noch nie mit was anderem als zu seiner Freizeitreiterei einfach beschäftigt hat, weil das hat immer geklappt mit den anderen Pferden, was völlig fein ist. Und jetzt auf einmal steht er da und denkt sich so, ja, wie jetzt? Also jetzt ist der Hals kurz und gut und jetzt ist der Hals kurz und nicht gut. Jetzt ist das Becken im Schub gut und jetzt nicht. Das ist ja, finde ich, schon für viele geschulte Augen echt was, wo man sich wirklich konzentrieren muss. Also es ist schon eine Herausforderung,
finde ich. Ja, ja, für beide Seiten. Also man muss auch Pausen nicht nur fürs Pferd machen, sondern auch für Menschen.
Ja.
Weil, was wir noch überhaupt nicht besprochen haben, aber da reicht die Zeit ganz einfach nicht. Was ist, es gibt ja Pferde, die MIM-Symptomatik haben, aber eigentlich, laut den Tests, die es noch im Moment zur Verfügung stehen, ganz einfach keiner Variante zugeordnet sind. Dann gibt es wieder Pferde, die sind zwar MIM-Varianten, irgendeine MIM-Variante, dann haben sie vielleicht zwei oder drei MIM-Varianten, du weißt jetzt nicht, welche Variante überwiegt, akkurat heute. Ja? Das ist ja auch wieder das Nächste. Und das Dritte ist, es gibt ja Pferde, und es gibt nicht wenig Pferde davon, die Probleme mit der Halswirbelsäule haben, welche auch immer. Ja? Und da muss man, das ist dann echt eine Challenge, das ist wirklich eine Challenge, solche Pferde zu arbeiten. Ja? Es ist wirklich nicht einfach, solche Pferde wirklich gut zu arbeiten. Ja? Also, aber da reicht die Zeit nicht.
Da könnte man jetzt, glaube ich, wenn wir auf alles eingehen wollen, könnte man, glaube ich, gleich ein Buch schreiben. Das ist schon sehr, sehr, sehr... sehr viel. So, aber vielleicht magst du noch mal ganz kurz einfach nur zusammenfassen oder ihr beide, wenn ihr mögt, diesen für euch Unterschied tragen, schieben. Also auch in Bezug eben auf, was wir jetzt gerade schon hatten im Training und eben gerade diesen Muskulaturstress. Weil jetzt, wenn ich so drüber nachdenke und mir kommen jetzt so ein paar Bilder von Pferden, die sicherlich viel im unter Anführungszeichen Tragen gearbeitet werden, die definitiv absoluten Stress in der Muskulatur haben, weil, also ich glaube, man kann in beide Richtungen so übertreiben, dass es absoluter muskulärer Stress im Pferd ist Und dann arbeite ich ja wahrscheinlich immer gegen das, was wir eigentlich möchten. Und vielleicht könnt ihr da mal noch ganz kurz was dazu sagen oder mal die ein oder andere Übung oder so sagen, wo euch noch einfällt. Einfach, dass man ein bisschen ein Bild bekommt von der Sache.
Ja, schwierig, das in kurze Worte zu fassen, aber ich kann vielleicht nur, weil das ist genau das, was ich nämlich nicht will. Ich will keine Übung sagen, das sage ich da ganz ehrlich, ich sage euch keine Übung, ich sage euch nur, was ich da generell immer oft mache, weil da kann man nicht sagen, man macht die Übung und dann funktioniert das oder so. Ich meine, das ist die Anna sowieso klar, ja, ja. Der Daniela ebenso, ja. Aber da scheue ich mich, du siehst, ich winde mich, ja. Also das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ist, dass ich versuche, mit den Personen ganz einfach die Halswirbelsäule, während ich zum Beispiel eine Volte gehe, stabil zu halten. Egal, ob das Pferd jetzt, und jetzt rede ich nicht von ECVM oder irgendeinen besonderen Erkrankungen, weil da muss man vorsichtiger sein mit der HWS, ja, also Halswirbelsäule.
Ja, ja.
Aber wenn ein Pferd das eben nicht hat, dann schaue ich ganz einfach, dass die Pferde eine Volte, zum Beispiel Linksvolte gehen, leichte Linkshalsbiegung, wirklich leichte Linkshalsbiegung haben. Also die Nasenlinie ist, wenn die mir entgegenkommen, immer noch zwischen den Vorderbeinen, bisschen mehr aufs linke Vorderbein gewandert, aber wirklich nur minimal, dass man schaut, dass die Oberlinie länger und länger wird. Ja, das mache ich eben mit den Kolbungen. Gleichzeitig stütze ich mit der rechten Hand zum Beispiel die Halswirbelsäule, damit das Pferd nicht, wenn eine gewisse Dehnfähigkeit überschritten wird mit dem Rücken, dass die Pferde nicht akkurat auf die linke Schulter fallen, ja, sondern sofort von mir gestützt werden. Und dann halt den Hals ein bisschen kürzer, also wird halt nicht so lang. Das heißt, hat mit Vorwärtsarbeit nichts zu tun, das geht wirklich nur die Dehnung. Ja? Und wichtig für mich ist, dass der Viertakt erhalten bleibt. Also ab und an gehe ich auch in den Pass, aber das hat dann andere Gründe, das mache aber dann ich. Ja? Aber sonst schaue ich immer, egal ob das ein Seitengang ist, ganz egal, ja, dass der Viertakt für die Wirbelsäule erhalten bleibt. Ja, das ist ganz wichtig, auch bei den Volten. Das heißt, die Volte muss man dann größer anlegen, muss dann ein Ei gehen oder muss dann ein Oval gehen, weil der ganze Volte zum Beispiel nicht möglich ist. Also auf das würde ich wirklich, auf das lege ich auch sehr großen Wert, wie die Leute, die mit mir drinnen wissen, dass sie wirklich da aufpassen müssen, dass der Rücken mehr oder weniger in Balance und die Schulter natürlich auch in Balance bleibt. Ja,
ja, ich bin da natürlich ein Zögling Claudias und sehe das... dementsprechend ähnlich. Es ist einfach meines Erachtens viel wichtiger zu erkennen, erstmal natürlich für sein Pferd, aber auch als Trainer oder als Therapeut, welches Thema hat mein Pferd? Wie ist denn das konstitutionell aufgestellt? Ne? Und das ist, finde ich, bald das Schwerste, wirklich das Thema, das das Pferd jetzt gerade hat, sage ich mal, auf sein Leben gesehen, aber auch jetzt in dieser Einheit, das Thema zu erkennen und darauf einzugehen. Und deswegen ist selbst für ein Pferd die gezielte Übung zu geben fast unmöglich, weil sich das verändert. Das kann nach 5 Minuten ändern, ne? Manchmal muss man Dinge gerade am Anfang, haben wir eben drüber gesprochen, der Nachhaltigkeit wegen oft relativ überschwellig setzen, aber manchmal switcht es innerhalb von, keine Ahnung, 3 Volten. Ne? Und natürlich arbeite ich da ein Pferd, das einen weichen Muskeltonus hat, eher instabil ist, vielleicht Richtung weich vom Tonus und zwar Trage erschöpft, eher auftragen, wirklich auch nicht mit einem Lösungsgedanken, sondern mit einem Aufbaugedanken, ja, um es in der Rumpfmuskulatur zu stabilisieren, halte das Schrittmaß kürzer, lass den Hals nicht lang. Und für so ein Pferd wie meine mit so einem hohen Muskeltonus ist so eine Arbeit auf Dauer aber obsolet.
Ja.
Ja, und deswegen ist das so schwierig, da konkrete Tipps zu geben. Und es ist umso wichtiger, dass man wirklich seinen Blick schult und ein Gefühl dafür entwickelt, wo das Pferd jetzt steht und einen Werkzeugkoffer entwickelt, mit dem man in der Lage ist, das Pferd immer besser da abzuholen, wo es ist. Und was ich auch noch sagen wollte, einfach die emotionale Komponente. Ne? Also ich bin da wirklich auch ein gebranntes Kind. Ich weiß, wie Emotionen und Sorge und der Stress, der damit einhergeht, einem wirklich das Leben schwer machen können. Das ist unheimlich ressourcenzehrend in jeglicher Hinsicht, ja. Und da kann ich auch vielleicht nur noch ein paar motivierende oder aufmunternde Worte losschicken. Manchmal, gerade am Anfang, hat man das Gefühl, es tut sich nichts. Da sind wir eben schon drauf eingegangen. Doch, es tut sich was. Ihr dürft darauf vertrauen, ihr gebt diesen Impuls ins System. Ja, am Anfang ist man sich nicht sicher, aber je sicherer man sich auch wird, ne, desto mehr strahlt man das auch aus. Ihr gebt den Impuls da rein. Mhm. Und wenn es der richtige Impuls ist, wird er irgendwann Wirkung zeigen. Ja. Darauf könnt ihr vertrauen, meines Erachtens nach. Ja. Und auch, wenn das Pferd scheinbar wieder schlechter läuft. Ich habe so oft Claudia wirklich heulend Sprachnachrichten geschickt. Ja. Sie lief wieder ganz schrecklich und alles ist ganz schlimm und es ist wieder alles ganz schrecklich. Ja. Das ist wichtig und das ist fast das Wichtigste, was ich über die Zeit gelernt habe mit meinem eigenen Pferd. Das eigene Pferd ist immer eine ganz andere Hausnummer als Kundenpferde. Ja. Das ist nicht weg. Die entwickeln eine unfassbare Körperintelligenz im Training. Das heißt, lernen, uns zu vertrauen und die entspannen sich. Ja? Mhm. Und dann reicht manchmal ein Reiz, ein Triggerfaktor und das Bewegungsmuster scheint wieder genauso zu sein wie anderthalb Jahre vorher. Und man denkt, das kann doch nicht sein. Ja, dass das jetzt wieder, und dann denkt man, oh Gott, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Aber das ist nicht so. Alles, was man mit dem Pferd erarbeitet hat, ist da. Und auch wie du gesagt hast, Anna, es ist irgendwann abrufbar. Ja. Man ist dann manchmal nur 3 oder 4 richtige Lektionen, und das Wort Lektion will ich hier sehr niedrig ansiedeln, davon entfernt, dass das Pferd in einen besseren Bewegungsfluss kommt. Und plötzlich sind dann doch dieselben Sachen drin, an denen man in der letzten Woche trainiert hat. Aber da ist das so wichtig, dass man da selber die Ruhe bewahrt, in sich vertraut, ins Pferd vertraut und in die Sache vertraut. Und da ist natürlich ein guter Background extrem hilfreich, dass man jemanden hat, der sich da einfach sicher ist und dieses Vertrauen aufbringen kann in Momenten, wo man das selber nicht kann. Deswegen nicht scheuen, Hilfe zu rufen.
Mhm. Ja. Genau.
Absolut. Also ich habe jetzt auch gar nicht gemeint, dass ihr unbedingt eine einzelne Übung sagen sollt. Ich glaube, was mir jetzt so über den ganzen Podcast als, ja, was du gerade gesagt hast, es wären, glaube ich, wenn ich zusammenfassen müsste, 3 Dinge. Einmal das, was du gerade gesagt hattest, dieses auch Vertrauen in den Aufbau. Also, dass man eben, das ist so vielfältig, das Ding. Und aber je besser ich diese neue Bewegungsautobahn halt ausgebaut habe, und das braucht halt einfach Zeit, schaut euch die deutschen Autobahnen an, das braucht viel Zeit, bis eine Autobahn aufgebaut ist, desto größer sind die Schilder, die man dann aus seiner Umfahrung und seinem Verfahren wieder dorthin, einen schneller dorthin zurückleiten. Ja? Und das Zweite, was ich glaube ich auch in Bezug jetzt nochmal auf diese Atmungsgeschichte und in Verbindung eben mit den Stressfaktoren. Auch das ist ja nicht ein, ich kann sagen, das stresst das Pferd nicht, sondern halt dieses darauf achten, zum Beispiel auf die Atemfrequenz, beziehungsweise auf die Veränderung vor allem der Atemfrequenz. Das ist ja irgendwie auch so, jeder hat ja so seinen bestimmten Typ. Es gibt ja einfach Pferde, oder Menschen auch, die atmen so oder so. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber ich nehme die und ich muss mit dem, was sie haben, also an Atmung, an ihrer Durchschnittsatmung ja erkennen, wie die Veränderung dann ist. Ich kann ja nicht sagen, ja, der atmet so, okay, da ist schon gleich alles im Eimer. Sondern ich muss ja mal schauen, wie sich das in der Veränderung zeigt dann, das. Und ich glaube, dieses Wegdenken aus den klassischen Lektionen und auch aus den klassischen Dimensionen, die man als Trainer, Reiter, Pferdemensch ja so eingetrichtert bekommt. Also auch mal zum Beispiel, wie wir es vorher hatten, ich finde essentiell das Thema Rotationen, das Thema, dass nicht einfach nur eine Lateralflexion oder eine Flexion passieren kann, also dass einfach halt alles Mögliche gleichzeitig passieren kann, dieses Wolkengehen beschrieben hast und gesagt hast, ja, dann so und so, und dann ist ja auch die Außendehnung oder die Dehnung der Außenseite und so weiter, und gleichzeitig aber die Oberfläche. dass ich das kombiniere und auch merke, okay, ich kann nicht vielleicht in alle drei Dimensionen gleichzeitig komplett eintauchen, sondern ich muss mal schauen. Und das erkennt man, finde ich, ganz oft, ganz lustigerweise, wenn ich jetzt einen guten Osteopathen habe und der tastet sich mal so durch die Wirbel durch und schaut, da weiß man ja auch, so ein Wirbel zueinander, die können Flexion, Extension, Lateralflexion und Rotation. Und wenn eine dieser Ebenen nicht funktioniert, dann ist irgendwas nicht frei. Wurscht, mal auch wieder dahingestellt, was nicht passt. Aber irgendwas ist dann nicht so, wie es optimalerweise sein sollte, könnte. Und wenn man das als Reiter oder als Pferdemensch, als Trainer seines Pferdes so ein bisschen im Hinterkopf behält, dann geht man, finde ich, auch mit einer ganz anderen Intensität rein, weil man viel mehr aufs Fühlen mal ist. Ich meine, das ist schwierig. Also wie lange ist ein Osteopath in Ausbildung, bis er fühlt, was da alles abgeht zwischen so Wirbeln? Ja? Und jetzt komme ich und sage, lieber Pferdebesitzer, spürst du das nicht? Also, aber einfach nur, ich glaube, manchmal hilft alleine schon der Gedanke, dass es nicht einfach nur Kopf hoch oder tief, lang oder kurz oder Pferd ist links oder rechts gebogen, sondern dass es da so viele... Eben da hatten wir das Beispiel vorher ja mit dem Yoga auch. Ne? Wie viele Bewegungen im Yoga sind ja genau dieses Dreidimensionale durch den Körper. Mhm. Und das fehlt uns, glaube ich, manchmal auch in der Denke als Pferdemensch noch so wahnsinnig, weil man so in diesen althergebrachten
Mustern so ist denkt. Einfach. Es ist einfacher, ja. Nicht? Weil so hat man es gelernt genau. Und so kann so erklärt es jeder, wenn er da mit dieser esoterischen Verbringung da daherkommst, bist du, ich meine, was soll das, ne? Aber im Prinzip ist es genau das, ist das Denken und die Einstellung dann dem Tier gegenüber, dass man den Ansatz lobt und nicht das Ergebnis. Ja. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Umgekehrt, wir als Trainer müssen das auch machen. Ja. Ich sage, ja, ich weiß, du hast das versucht, es geht noch nicht, macht nichts. Du hast das richtig gemacht, macht nichts, mach weiter.
Ja. Ja, super. Also, ich darf ja jetzt noch ganz kurz sagen, wenn euch das interessiert, ich werde euch auf jeden Fall beide verlinken. Ich werde auch die Studie, den Link zur Studie in die Shownotes mit reinstellen. Und genau, ich darf auch noch sagen, dass die Claudia eine Online-Stunde Beratung, gemeinsames Anschauen deines Pferdes mit in den Lostopf für unsere Podcast-Reihe geschmissen hat. Den Link stelle ich dir auch mit in die Shownotes dazu. Da findest du das dann auf unseren Instagram-Profilen, wo du mitmachen kannst. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich echt schon ganz schön viel Input gegeben. Ich glaube, da hat man wieder viel Denkstoff mitgegeben. Und ja, wenn ihr euch da mehr interessiert, ich verlinke die beiden auf jeden Fall. Ihr könnt euch ja auch direkt da melden. Ihr könnt euch in die Studie einlesen. Und ja, ich glaube, dann bleibt mir nur mal zu sagen, vielen Dank an euch beide. Das war ein wirklich schönes Interview, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auch, glaube ich, wieder sehr interessant zum Zuhören für die Leute. Ja?
Ich danke.
Also, danke. Tschüss.